Kreis Stormann. Vielfalt, Miteinander, Leben. Der Infopodcast für die Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung.
Und schon sind wir in der dritten Folge der dreiteiligen Podcast-Serie zur Coronavirus-Krise beim Kreis Stormann. Letzte Woche hatte ich es schon angekündigt und glücklicherweise ist es auch gelungen. Für den Themenbereich der Kreisverwaltung können wir Larissa Bemsee begrüßen und für den Bereich der ganzen abschließenden Fragen Herrn Sven Beutel, unseren ärztlichen Leiter vom Rettungsdienst. Hallo Frau Bemsee, hallo Herr Beutel.
Hallo.
Hallo.
Frau Bemsee, einige Lockerungen sind nun glücklicherweise, muss man sagen, in Kraft getreten. Dennoch hält uns die Krise hier in der Kreisverwaltung doch noch ganz schön in Atem. Deswegen zunächst mal meine persönliche Aufwärmfrage. Wie geht es Ihnen?
Also mir persönlich geht es sehr gut. Zum Glück sehr gut.
Und in Bezug auf Ihre Arbeit?
Ja, das ist eine etwas andere Frage. Also in Bezug auf meine Arbeit geht es mir auch gut. Ich kann aber sagen, sie ist reichlich vorhanden. Und ich glaube, da bin ich auch wirklich nicht alleine.
Ja, bei Ihnen ist es ja auch so, dass Sie ja nicht nur in Ihrem Bereich Fachdienstpersonal, dem Sie tätig sind, bestimmt eine ganze Menge zu tun haben, sondern ja auch noch in dem Bereich des S1, also Personal im Krisenstab, tätig sind. Und ich möchte an der Stelle auch mal erwähnen, die Idee zu diesem Podcast ist ja von Ihnen gekommen. Erzählen Sie doch mal, wie kam es dazu?
Ja, also tatsächlich klingt es so, als sei die Idee von mir gekommen. Ganz allein von mir ist sie nicht gekommen, denn wir haben einen kleinen Impuls gehabt von einem anderen Kreis, in dem die Podcast-Idee entwickelt wurde und mit großem Erfolg auch umgesetzt wurde. Und ich fand das eine sehr charmante Idee. Ich habe das mit einigen Kolleginnen und Kollegen diskutiert und wir fanden, das war etwas, was wir auf jeden Fall aufgreifen sollten. Und tatsächlich habe ich ja ein sehr dankbares Opfer gefunden, dass es umgesetzt hat. Das war nämlich Sie.
Ja, ich erinnere mich noch, wie Sie mich angerufen hatten und erstmal die Schweißperlen auf die Stirn gekommen sind, weil mit so einer Situation hätten wir uns natürlich im S5-Bereich auch noch nicht konfrontiert gesehen. Aber gut, man lebt ja in der Lage. Dann kommen wir mal zu den anderen oder zu dem eigentlichen Teil der Fragen. Es hat ja hier bei der Kreisverwaltung eine ganze Reihe von Änderungen gegeben. Stichwort Homeoffice, Stichwort mobiles Arbeiten. Wie ist da jetzt zurzeit die Situation? Können oder dürfen derzeit noch mehrere Mitarbeiter in einer Person zusammenarbeiten?
Ja, ich fürchte, es werden noch einige Fragen kommen, die man mit einem klassischen Jein beantworten kann. Das, was im Vordergrund steht, das ist, dass man möglichst Infektionsketten unterbrechen soll, dass man möglichst Abstand halten soll, dass man möglichst darauf bedacht halten soll, sich selber in eine Situation zu bringen, wo man möglichst wenig Kontakt, möglichst weit entfernt von anderen Menschen bleiben soll. Und dann mit einer anderen Person in einem anderen Büro zusammensitzen, das gehört irgendwie gerade überhaupt nicht dazu, Abstand zu halten. Also insoweit ist zwei Personen in einem Büro nicht die optimale Lösung. Aber es ist prinzipiell trotz alledem möglich, dass zwei Personen oder mehrere Personen in einem Büro arbeiten können, wenn denn dieser grundsätzliche Abstand von 1,5 Meter Mindestabstand, wenn der eingehalten werden kann. Also, es ist keine schöne Lösung, wenn das mehrere Personen in einem Büro arbeiten, aber wenn dieser Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, dann ist es prinzipiell möglich. Wir ziehen es aber tatsächlich vor, dass mehrere Personen nicht in einem Büro zusammenarbeiten, sondern wir plädieren schon dafür, dass möglichst eine Vereinzelung stattfindet. Das heißt, wo immer es möglich ist, dass Kolleginnen und Kollegen ein Einzelbüro zur Verfügung gestellt bekommen oder ein Einzelbüro nutzen. Und dafür gibt es mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten und auf die kommen wir ja auch noch zu sprechen.
Ja, da haben Sie mir schon dann eine gute Überleitung gegeben. Eine dieser Optionen ist natürlich das Homeoffice. Das ist ja jetzt für ganz viele Kolleginnen und Kollegen eingerichtet worden. Ich selbst bin davon auch, ich sag mal, betroffen. Früher immer mal so ein bisschen so am Rande mit dem Gedanken gespielt. Jetzt tatsächlich mal, ich glaube, an 4 Tagen habe ich das mal gemacht, immer freitags. Für mich ist es nichts. Aber auch das mobile Arbeiten ist ja jetzt im Kommen. Wie sieht es da aus? muss ich jetzt eigentlich von zu Hause aus arbeiten, wenn ich denn die Möglichkeiten habe? Oder muss ich ins mobile Arbeiten gehen? Oder ist es mehr so eine, ja, so eine Kann- oder Soll-Bestimmung? Wie soll man da die Anweisung verstehen?
Also auch das ist eine Frage, die ich wieder mit einem sehr schönen Jein beantworten kann. Also es mag Situationen geben, in denen ich tatsächlich im Homeoffice arbeiten muss. Das hängt von der Gefährdungsbeurteilung ab, von einer individuellen Situation, wo sich tatsächlich auch der Druck oder sogar ein gewisser Zwang ergeben kann, dass ich im Homeoffice arbeiten muss. Das werden sehr individuelle, vereinzelte Situationen sein. Wir als Dienst, als Arbeitgeber möchten natürlich schon, dass man im Homeoffice arbeitet, wenn es denn die Möglichkeit gibt, aus eben genannten Gründen, dass man möglichst Infektionsketten unterbricht, dass man möglichst kontaktarm arbeitet, dass man möglichst wenig Kontakt hat zu anderen Personen, einfach damit wir diesen Coronavirus so weit wie möglich im Keim ersticken. Also dass es gar nicht weiter sich ausbreiten kann. Das ist ja eigentlich das Ziel. Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, Homeoffice zu machen, dann soll sie auch so weit wie möglich genutzt werden. Das heißt aber trotz alledem nicht, dass man immer im Homeoffice arbeiten kann. Also 39 Stunden die Woche im Homeoffice arbeiten, das werden alle Kolleginnen und Kollegen festgestellt haben, die diese Möglichkeit gerade aktuell nutzen. Das geht gar nicht, denn ich kann zu Hause nicht ausdrucken. Wir haben auch nicht die E-Akte. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, auf alle meine Unterlagen von zu Hause aus zuzugreifen. Ich muss hin und wieder zur Arbeit kommen. Also es gibt nicht die vollumfängliche Möglichkeit bei uns in der Verwaltung, also zumeist, also in fast keinem Bereich unserer Verwaltung, sodass ich 39 Stunden die Woche zu Hause abdecken kann. Das geht nicht. Also insoweit, ja, so weit wie möglich Homeoffice nutzen, gerne, sehr gerne sogar, aber es geht nicht in vollem Umfang.
Das ist ja schon, klar, es ist ein Jein, so haben Sie es angekündigt, aber es ist schon eine sehr, sehr klare Beschreibung, wann es geht und wie es geht. Und dass es nicht 39 Stunden geht, ist, glaube ich, auch klar. Das haben ja auch wirklich jede Kollegin, jeder Kollege auch mitbekommen. Wenn man mal die Zeit nach der Krise sich anschaut, glauben Sie, dass diese ganzen Regelungen, wie sie jetzt sind, mobiles Arbeiten, Homeoffice, dass die in der Form auch weiterhin Bestand haben werden?
Wir haben gesehen, wie leistungsfähig wir innerhalb kürzester Zeit gewesen sind, dass wir unglaublich aufgerüstet haben, wenn ich das mal so sagen darf, wie viele Homeoffice-Arbeitsplätze wir innerhalb kürzester Zeit haben einrichten können mit Unterstützung des IT-Verbundes. Ich glaube, da haben ganz viele Kollegen, die das unterstützt haben, einen ganz, ganz riesigen Dank verdient.
Oh ja.
Und natürlich, das ist schon etwas, was wir uns für die Zukunft auch gerne erhalten möchten. Aber das, was wir jetzt innerhalb kürzester Zeit aufgebaut haben, das haben wir natürlich auch mit viel Augen zu und durch gemacht. Für die Dauerlösung braucht es dann auch irgendwann wieder einmal ein genaueres Hingucken. Und für die Dauerlösung müssen wir auch wieder drauf schauen, dass wir die Dienstvereinbarung für die Telearbeit, dass wir da auch das dauerhafte Regelwerk wieder in Gang setzen. Wir haben jetzt mit Zustimmung des Personalrates Sonderregelungen in Kraft. Und diese Sonderregelungen, die gelten ja jetzt zunächst einmal bis Jahresende. Wenn es in die Dauerlösung, in eine Dauerumsetzung geht, dann muss es auch wieder diese Dauerregelungen, müssen dann auch wieder Beachtung finden. Und da müssen wir gucken, dass wir das eine durch das andere sich wieder ablösen lassen. Also ja, es wird eine Möglichkeit geben, auch für die Dauer Homeoffice intensiver zu nutzen. Aber es gilt dann, die grundsätzlichen Regelungen auch wieder, sage ich mal, in Kraft zu setzen.
Gut, vielen Dank einmal dafür. Und ein anderer Themenbereich bezieht sich mehr so auf unsere Nachwuchskräfte. Da ist es ja nun auch so, dass Studien oder Universitäten, Schulen und so weiter befinden sich ja noch im Lockdown. Jetzt gerade haben die Abiturprüfungen stattgefunden. Wie sieht es bei unseren Nachwuchskräften aus? Ist es da absehbar, dass sie den normalen Abschluss auch noch erreichen können?
Also das, was wir jetzt zum Beispiel gerade machen, die FAVD lässt die Klausuren hier durch uns schreiben. Also Frau Oldag als Beispiel hat jetzt gerade die ganze Klausurüberwachung gemacht, sodass die Klausuren, die notwendig sind für die Zwischenprüfung, dass das alles auch zeitgerecht abgewickelt werden kann. Also wir sind nicht nur optimistisch, sondern wir wissen, dass es zeitgerecht alles abgewickelt werden kann. Ich sehe jetzt für den 1.8. keine Gefahr. Insofern bin ich sehr optimistisch. Alle tun alles und geben alles, damit wir regelhaft auch das Schuljahr abschließen können beziehungsweise auch das Studium beenden können.
Und mit diesen ganzen Sonderregelungen, die Sie angesprochen haben und Hilfestellungen, die da auch gegeben werden, wie sieht es mit der verkürzten Ausbildung aus? Passt das? Kann die noch stattfinden?
Ja, jetzt hätte ich gerne eine Glaskugel und würde da gerne reinschauen, aber die haben wir natürlich alle nicht. Wir haben im Moment keinen Grund zu zweifeln, dass auch die verkürzte Ausbildung ganz regulär stattfinden wird und auch abgeschlossen werden kann, aber wir können Überraschungen erleben. Und vor diesen Überraschungen sind wir nicht gefeit, genauso wenig wie wir vor der Überraschung gefeit waren, dass wir mit mal eine Covid-19-Pandemie hatten. Und natürlich kann zwischenzeitlich auch, ja, kann es einen Rückfall in die Pandemiesituation geben, wie wir sie im März hatten. Das hoffen wir alle nicht, das wollen wir nicht. Und wir wollen natürlich auch, dass die verkürzte Ausbildung genauso regelhaft möglich ist, wie sie es jedes Jahr war. Und wie gesagt, im Moment zweifeln wir nicht daran, dass wir auch ganz regulär die verkürzte Ausbildung haben.
Gut, Frau Bebensee, dann erst einmal vielen Dank auch dafür. Und dann möchte ich einmal zu Ihnen übergehen, Herr Beutel. Sie sind der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. Das ist eine Bezeichnung, mit der vielleicht nicht jeder gleich etwas anfangen kann. Vielleicht erzählen Sie uns zunächst mal etwas von sich bzw. von Ihrer Arbeit. Was genau ist Ihre Aufgabe allgemein hier beim Kreis Steuermann? Und welchen Schwerpunkt haben Sie während dieser Krisenzeit?
Ja, wie soll man meine Arbeit beschreiben? Also zuständig bin ich für alle ärztlichen, medizinischen Belange des Rettungsdienstes. Das heißt jetzt nicht für Dienstpläne oder Ähnliches. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich bin eher im Hintergrund tätig. Das heißt also medizinische Behandlungsrichtlinien, Behandlungsstrategien. Da soll ich gerade auch für das nichtärztliche Personal Festlegungen treffen, welche medizinischen Maßnahmen auch eigenständig ohne Anwesenheit eines Arztes durch Notfallsanitäter zum Beispiel durchgeführt werden sollen und dürfen, sodass der Rettungsdienst handlungsfähig bleibt bzw. agieren kann. Zum anderen gehört in mein Aufgabengebiet die Qualitätskontrolle, also Protokolle lesen oder Ähnliches und Fragen beantworten, die von verschiedenen Bereichen zu uns kommen.
Ja, Herr Beutel, Sie haben eben in dem einen Satz davon gesprochen, über den Rettungsdienst und seine Handlungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft. Wie sieht es da derzeit beim Rettungsdienst aus? Haben sich die Einsatzzahlen verändert? Sind sie mehr geworden? Sind sie weniger geworden?
Also insgesamt können wir sehen, dass die Einsätze sogar rückläufig sind. Wir verzeichnen ungefähr 20-30% weniger Einsätze als im selben Zeitraum letztes Jahr. Allerdings ist der Anteil der Infektionseinsätze gestiegen, das jetzt an sich auch um eine Gesamtzahl von 30%, sodass wir sehen, dass wir dort halt mehr Einsätze in Schutzausrüstung absolvieren müssen, dass wir dort einen Verbrauch von Schutzmaterialien haben, den wir natürlich weiterhin im Auge behalten müssen. Das sind auch Belastungen für unsere Kollegen im Rettungsdienst, dort unter solchen Maßnahmen zu arbeiten. Das muss man immer weiter beobachten und auch gucken, dass das den Leuten weiterhin gut geht.
Über diese Krise zu sprechen, bedeutet ja auch immer wieder, dass darüber gesprochen wird, dass es einen Impfstoff geben soll. Man hört denn mal, es gibt einen oder an einem Impfstoff wird geforscht, es wird daran gearbeitet, er wird aber nicht vor Ende diesen Jahres zur Verfügung stehen. Gestern habe ich gehört, dass Herr Spahn gesagt haben soll, dass es noch mehrere Jahre dauern wird, bis es einen Impfstoff geben wird. Jetzt mal so ganz Sie sind Internist, haben Sie mir vorher erzählt. Jetzt habe ich mich versprochen. Sie sind Anästhesist. Entschuldigung, Sie sind Anästhesist, haben Sie mir erzählt. Das ist jetzt kein, Virologie ist jetzt, denke ich mal, nicht so Ihr Fachgebiet, aber mal so Ihre Einschätzung. Wie sehen Sie das? Wann, glauben Sie, wird es realistisch eher einen Impfschutz geben?
Ja, beim Thema Impfstoff, da wird das halt auch wieder diese Geschichte mit der Glaskugel. Hätten wir gerne eine, dann könnten wir da auch reinschauen. Also es gibt verschiedene Viruserkrankungen, gegen die konnte bis heute immer noch kein Impfstoff entwickelt werden, obwohl sie uns alle sehr interessieren. Siehe HIV, da gibt es bis heute keinen Impfstoff. Auch gegen Rhinoviren, also sprich unsere ganz normale Erkältung, gibt es bisher auch keinen Impfstoff, auch wenn wir ihn gerne hätten. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, auch aber wir haben ihn halt einfach nicht. Wir hoffen jetzt natürlich, dass es gegen diese Erkrankung Coronavirus-Infektion einen Impfstoff geben wird. Auch das sind Erkältungsviren in der Hauptsache, muss man ja sagen. Also von der Seite her eine erhöhte Schwierigkeit, auch dort was zu entwickeln. Das ist jetzt so der sechste Stamm, der uns irgendwie untergekommen ist. Vier davon sind normale Erkältungsstämme. Einer ist eben der SARS-1-Virus, den wir da vor vielen Jahren hatten, und jetzt eben der SARS-CoV-2. Wir hoffen nach den Ankündigungen jetzt auch aus Indien, wo jetzt schon tatsächlich wohl eine Produktion begonnen wurde mit Impfstoffen, dass die relativ zügig ausreichende Mengen dann herstellen können, die, sobald natürlich die Tests durch sind, nach Nachhaltigkeit, nach überhaupt Wirksamkeit des Impfstoffes, dass wir dann halt auch frühzeitig Impfstoffe für die gesamte Welt, sage ich jetzt mal, auch zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, die Glaskugel. Es kann auch sein, dass dieser Impfstoff immer noch ein Ausfall ist, sodass am Ende die ersten Varianten gar nicht wirksam sind und wir wieder vor gar nichts dastehen und wieder bei Null beginnen müssen. Also werden die Wissenschaftler jetzt weiterhin an der Stelle dran arbeiten müssen, etwas zu finden, was wirksam ist, was nachhaltig ist und was uns an der Stelle dann halt auch wirklich in den nächsten Jahren einen wirksamen Impfschutz gibt. Und wenn wir Glück haben, haben wir das noch in diesem Jahr. Wenn wir Pech haben, erst sehr viel später. Realistisch, wenn alles so, wie man es momentan hört, läuft, könnte es tatsächlich sein, dass gegen Ende des Jahres langsam aber sicher die ersten wirksamen Impfstoffe da sind. Aber wie gesagt, auch da ist wieder die Glaskugel und ganz viel Glück dabei.
Also Herr Beutel, ich fand, das war ja ein sehr spannender Beitrag. Eine Frage, wo ich mir vorher gefragt habe, als ich sie gelesen habe, ob man darauf überhaupt auf unserer Ebene so gut darauf antworten können. Herzlichen Dank für die Antwort. Ich fand die, wie gesagt, sehr spannend. Bleiben wir mal an diesem Thema. Das Robert-Koch-Institut spricht ja auch manchmal davon, so festzustellen, wie groß eigentlich die Durchseuchung der Bevölkerung ist. Also wie viele Menschen hatten schon die Krankheit, wie viele Menschen sind vielleicht auch zu einem gewissen Grad immun. Momentan, sagt das RKI, liegt man in Deutschland bei einer Durchseuchung von 0,5%. Damit das Ganze irgendwie wohl richtig wirksam um sich greifen oder wirksam ist und ein großer Schutz vorhanden ist, dann müssten 50-60% durchseucht sein. Und dafür soll ja ein Antikörpertest entwickelt worden sein, den es schon gibt. Mit diesem Antikörpertest soll man also feststellen, ob man Antikörper des Virus hatte, also ob man das Virus schon mal in der Vergangenheit in sich getragen hat. Können Sie dazu was sagen? Gibt es diesen Test schon?
Also nach meinem Informationsstand gibt es verschiedene Varianten der Antikörpertests. Zum einen die Billigtests, die irgendwo als kleine Bluttests auf die Menschheit losgelassen werden aus irgendwelchen asiatischen Laboren heraus und für wenig Geld leicht zu haben sind. Die Problematik dahinter ist, dass in den wenigsten Fällen irgendwelche Daten vorhanden sind, wie valide diese Tests sind, wie viel falsch negative, wie viel falsch positive Befunde da herauskommen. Und im Normalfall, das sind ja diese Tests, die quasi aussehen wie ein Schwangerschaftstest, das macht man einen kleinen Tropfen Blut drauf und dann kriegt man ein Strichchen und da heißt es auf einmal, waren Antikörper gegen Coronavirus da. Wir wissen allerdings dann nicht, ob das tatsächlich Coronaviren sind, die dort nachgewiesen wurden, also sprich die Antikörper gegen Coronaviren, oder ob das halt irgendwelche Coronaviren waren, also sprich von den anderen Stämmen, von denen ich vorhin auch schon erzählt habe. So ist das völligst unsicher, was diese Tests uns sagen. Auf der anderen Seite werden jetzt von den größeren Laboren quantitative Antikörpertests entwickelt, die uns eine Anzahl von Antikörpern gegen bestimmte Strukturen dieser Viren geben. Auch da wissen wir noch nicht genau, was wir damit nachweisen in den Laboren. Ob das jetzt wirklich direkt wieder gegen das jetzige Virus ist oder ob es auch gegen die anderen Varianten teilweise gerichtete Antikörper sind, die dort nachgewiesen werden. Auch wissen wir leider noch nicht, was wir direkt aus den Angaben der Antikörperkonzentrationen herauslesen können. Heißt das jetzt nur, wir hatten einen knappen Kontakt mit dem Virus gehabt, den der Körper irgendwie leicht geschafft hat, oder sind wir wirklich immun gegen diesen Virus geworden und haben wir genügend Antikörper, die uns an dieser Stelle helfen, die neue Infektion, wenn sie mal wieder auftreten sollte, also wenn wir einen neuen Kontakt haben mit dem Virus, auch diesen zu bekämpfen. Das sind noch Erfahrungen, die müssen wir jetzt sammeln. Wir müssen uns die Patienten angucken, die Covid hatten, müssen uns dort die Antikörper angucken, wie sie aufgebaut sind, also in welcher Menge sie vorhanden sind, und müssen dann nochmal schauen, wo es bei der normalen Bevölkerung ist, wo wir vermuten, dass dort Kontakte vorhanden gewesen sind. Das wird noch eine ganze Weile dauern, aus diesen Daten zuverlässig zu lernen, wo wir Patienten oder Menschen haben, die jetzt immun sind, die also uns diese Herdenimmunität am Ende aufbauen können, sodass wir eben sagen können, es ist jetzt alles so wie bei anderen Erkrankungen, die wir kennen, Infektionskrankheiten, die durch uns durchgegangen sind, sodass wir dann ohne Schrecken damit leben können. Aber bisher haben wir halt noch kaum Erfahrungen damit, in welche Richtung wir da gehen können und wo dann wirklich die Punkte sind, dass wir sagen können, ja, jetzt sind wir so, dass wir das als bekannte Erkrankung haben. Noch ist es neu für uns, daran arbeiten wir, glaube ich.
Ja, eben, der Satz hat mir sehr gut gefallen, der Zeitpunkt, wo wir ohne Schrecken damit leben können. Ich glaube, das ist genau das Ziel, wo wir alle darauf hinarbeiten, jeder an seiner Stelle, wo er gerade auch eben ist und seine Aufgaben zu bewältigen hat. Und deswegen nochmal herzlichen Dank an Sie, Herr Beutel, und an Sie, Frau Bebensee, dass Sie sich auch heute diesen Fragen zur Verfügung gestellt haben, dass Sie so bereitwillig Auskunft gegeben haben. Ich weiß, dass es bei vielen der Interviewpartner, die wir nun auch hier hatten, auch eine gewisse Überwindung gekostet hat, so etwas zu machen. Das ist ja auch etwas, was nicht jederzeit gemacht wird und nicht jederzeit abverlangt wird. Aber ich finde, es waren, wie ich das schon immer angekündigt hatte, spannende und interessante Interviewpartnerinnen und Partner, die wir hier hatten. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der dritten Folge angekommen. Ich möchte hier dann nochmal kurz die Gelegenheit nutzen, einmal die Personen zu erwähnen, die im Hintergrund mitgewirkt haben, um so einen Podcast zu erwähnen. Da haben wir einmal für die technische Beratung, die Erstellung und die redaktionelle Überarbeitung der Fragen sowie die extrem oder für ein extrem geduldiges Testhören die Mitglieder des Stabsbereiches S5, Juliane Buntrock, Christiane Flick, Ann-Kathrin Sattig, Tim Neben, Torben Kusewehr, Gregor Tuscher, Philipp Willemsen und vom Stabsbereich S5 der technischen Einsatzleitung Hans Gemeinhardt. Die technische Ausstattung, die wurde uns zur Verfügung gestellt von der Firma Medewada aus Bad Oldesloe, und dazu auch ein herzliches Dankeschön an Jan-Christian Heeth für die schnelle und unkomplizierte Auftragsbearbeitung. Frau Bebensee hatte, wie schon gesagt, die Idee zu dem Podcast, da auch nochmal herzlichen Dank. Und vielleicht hat sich ja der eine oder die andere gefragt, wer denn jedes Mal am Anfang zu hören ist.
Kreis Stormann. Vielfalt, miteinander, leben.
Den Jingle eingesprochen hat Franziska Jülke, unsere Amtstierärztin hier beim Veterinäramt. Und bei der Musik handelt es sich um einen Ausschnitt aus der lizenzfreien Musik oder aus dem Lied Talkline von der Website MusicFox. Ja, und am Ende möchte ich mich nochmal bedanken bei der Amtstierärztin Stefanie Roschert, die schon vor der ersten Folge ständig irgendwelche Testtexte für mich einsprechen musste. Und bei meinem Kollegen Timo Manke, der das Pech hatte, derzeit mit mir in einem Büro arbeiten zu müssen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, und ich hoffe, Sie haben auch ein wenig Erkenntnisse daraus gewinnen können. Es waren ja Informationen wirklich aus erster Hand, die wir hier produziert haben für die Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung. Und mit diesen Worten auf Wiederhören.